Preis dem Herrn. So, ihr Lieben, mich hat das letzte Mal die Predigt vom letzten Sonntag, es war ja Pfingsten, hat mich selber so angesprochen, weil ich da über verschiedene Tiefen in meinem eigenen Leben gesprochen habe, also über verschiedene Niederlagen. Als wir eingeladen waren in Berlin zu diesem Eheseminar, und da habe ich ja auch zweimal gepredigt, da ist mir hinterher so groß geworden, ich habe da auch diesen Anzug angehabt am Abend, naja, wenn ich da so im dunkelblauen Anzug stehe, ja, und dann so, sagen wir mal, als komme ich gerade vom Schneider, da Mensch, durchhalten, meine Botschaft war durchhalten, ich hatte so eine tolle Präsentation von meinem Sohn ausgearbeitet bekommen, von Lenny, ich habe darüber gesprochen, damals in Belfast, da haben wir gedacht, Mensch, das ist so eine tolle, ermutigende Botschaft, das ist auch was für Berlin. Ich habe das dem Pastor in Berlin gesagt, okay, also dann über Perseverance, durchhalten. Und dann habe ich mir gedacht, hinterher, Mensch, eigentlich, wenn ich jetzt mich da so sehe, selber so vor meinem geistigen Auge, der steht da mit seinem Schlips im Kragen und redet da durchhalten. Wie muss sich jemand fühlen, der... Und danach kamen nämlich welche zu mir und haben gesagt, Mensch, ich habe 24 Millionen in den Sand gesetzt. Kam einer zu mir, es kamen drei zu mir, der eine mit diesem Zeugnis. Jedes Mal, wenn ich mein Herz ausschütten wollte und den Betrag genannt habe, dann habe ich gesehen bei den Pastoren oder bei jedem ich war, oh, das ist ja so viel Geld, der war ja so geschockt. Ich habe richtig gemerkt, wie der konnte mir gar keinen Rat geben. Und bei dir habe ich das Gefühl, da, du verstehst mich. Und dann habe ich mir so gedacht, weiter, naja, wenn ich da so stehe, so aufgebrezelt, ja, um es mal so zu sagen, dann mag das auch vielleicht einen ganz falschen Eindruck vermitteln, sozusagen. Und ich möchte über diesen falschen Eindruck vielleicht sprechen, oder ich möchte das klarstellen. Dass ich hier so stehe, verdanke ich meinem Herrn und meinem Glauben an den auferstandenen Christus. Als ich zum Glauben kam, vor 37 Jahren, da wurde uns gesagt, es gibt 2000 verschiedene christliche Denominationen auf der Welt. Vor kurzem hörte ich eine Zahl, mittlerweile gibt es 6000 oder soll es 6000 verschiedene christliche Kirchen geben. Jede Kirche hat so ihren eigenen Schwerpunkt, ihre eigene Lehrmeinung. Wo ist denn die Wahrheit? Jemand hat mal zu mir gesagt, die größte Verunsicherung findet dadurch statt, dass es so viele christliche Kirchen gibt. Wo ist denn nun die Wahrheit? Und ich möchte sagen, in aller Regel dort, wo der auferstandene Christus gepredigt wird und wo die Dreieinigkeit gepredigt wird, dort ist für mich, das kann ich nach 37 Jahren sagen, nach 37 Jahren, dort ist die Wahrheit, das habe ich für mein Leben erlebt. Dort, wo der Auferstandene erlebt und erfahrbar wird und wo über ihn zeugnishaft berichtet wird. Und das habe ich hier gefunden, auch bei Every Nation, das ist ja eine protestantische, freikirchliche Bewegung. Und wie hilft einem das weiter im persönlichen Leben? Und ich habe viele Dinge erlebt, wo ich durch bin und wo mir Freunde geholfen haben aus den Gemeinden, aus der Gemeinschaft derer, die auch glauben. Weil mein Leben war an dem Punkt angekommen, wo ich so verzweifelt war, dass ich es am liebsten weggeworfen hätte. Und jetzt stehe ich nun heute so da. Ich bin auch dankbar und das habe ich eben dem auferstandenen Gott zu verdanken. Ich habe immer noch ein paar Baustellen, die ich klären muss. Aber ich weiß heute, mit welcher Kraft ich durchgehe durchs Leben. Und ich weiß, dass es keine Einbildung ist, dass ich mir da was zurechtlege oder dass ein paar fromme Spinner an meiner Seite mir sagen, hey, du musst das so und so sehen und dann ist alles in rosa. Das hält nicht durch im Leben. Wenn das Leben dich richtig erschüttert und durchschüttelt, dann ist das zu wenig. Einfach so eine gut gesprochene Ermutigung. Deswegen habe ich vorhin das mehrfach auch betont und gesagt in dem Segen, wo wir die Bibelstellen in euch hineingebetet haben, mehr oder weniger, weil das Wort Gottes sagt über das Wort Gottes, dass es eine in sich wohnende Kraft hat, eine übernatürliche Kraft. Die lässt sich von uns mit menschlichen Worten nicht erklären. Da passiert etwas, wo wir aus dem übernatürlichen Bereich, aus dem himmlischen, aus dem Bereich, der uns verborgen ist, in den natürlichen Bereich etwas hineinlegen. Und deswegen freue ich mich so über Pfingsten, denn Pfingsten hat das möglich gemacht. Das ist für mich dieser himmlische Super-Dreiklang, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die drei höchsten Feiertage im Christentum, als Christus kam, als er auferstand, Ostern, als er den Tod überwunden hat und heute berichtet wird, das Grab ist leer. Und dann das Dritte, als er dieses Wort in Erfüllung brachte durch seinen Weggang, komme ich später noch drauf, dass der Heilige Geist uns beisteht. Und ich möchte kurz nochmal die Bibelstellen wiederholen vom letzten Mal, einige davon. Und zwar die Einstiegsstelle war Joel 3, Vers 1. Viele hundert Jahre bevor das passiert ist, was ich jetzt gerade lese, hat Gott durch Joel dieses Wort Menschen weitergegeben. Dort heißt es, danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Sind hier junge Männer im Haus mit Visionen? Ich hoffe, ihr sind, sehr gut, da bist du einer der Jüngeren da, dort hinten. Ich hoffe, ihr habt Visionen. Und ich hoffe, ihr pflegt diese Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Also es geht hier nicht darum, dass Gott seinen Geist ausgießt über Professoren und über Privilegierte, besondere Schlaufüchse oder Könige, besonders Reiche, sondern er gießt seinen Geist aus, auch über Knechte und Mägde, egal welchen Strang oder welche Stellung du in der Gesellschaft hast oder in dem soziologisch betrachtet, in der Subkultur, in der du eingebettet bist, Gott gießt seinen Geist aus, sagt er hier. Und dann passiert's. Dann kommt Jesus und spricht nochmal davon. Ich nehme jetzt nur eine Stelle aus Johannes 16. Er spricht in Johannes 14 drüber. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Kapitel 15 und Kapitel 16. Und ich lese den aus Kapitel 16, Vers 7. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Das war seine Ankündigung. Und ich sprach das letzte Mal über Beistand, weil jeder von uns diesen Beistand braucht, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist nicht etwas, wo wir sagen, wir werden jetzt gläubig an einen lebendigen Gott. Wir bringen unser Leben in Ordnung, weil wir verstanden haben, Jesus Christus hat den Preis bezahlt, der nötig war, den keiner von uns je bezahlen konnte. Es ist also alles erledigt. Und hier heißt es, dieser Beistand wird ausgerufen oder wird zugesprochen, wird angekündigt von Christus. Wenn es keine Schwierigkeiten gäbe, bräuchten wir keinen Beistand. Wir brauchen diesen Beistand, gerade oder auch als Christen. Wenn wir in Situationen kommen oder mit Ereignissen konfrontiert werden, die aus dem Normalen ausbrechen, mit schlimmen Ereignissen. Ich habe ein paar Beispiele nachher mit dabei, aber nur allgemein. Ich habe mir, das letzte Mal ging es um diesen Beistand. Im Griechischen steht dort das Wort Parakletos. Und dieser Beistand wird, und dieses Wort Parakletos wird eben übersetzt mit Beistand. Es wird aber auch übersetzt in der Hoffnung für alle, und es stimmt auch überein, dieses Parakletos hat mehrere Bedeutungen, der euch an meiner Stelle, ich werde euch also einen Geist senden, der euch an meiner Stelle, sagt Jesus, helfen soll. Also ein Stellvertreter wird dieser Geist sein für Jesus in unserem Leben. Er sagt ja zu seinen Jüngern, der euch an meiner Stelle helfen soll. Und in der guten Nachricht heißt es, sonst, wenn ich nicht gehe, käme der Helfer nicht zu euch. Dort wird es übersetzt mit der Helfer. Er hilft also. Und im neuen Leben heißt es, die Bibel, wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht zu euch kommen. Wir haben also neben Beistand noch die Bedeutung, Stellvertreter, Helfer, Ratgeber. Und in einer anderen Übersetzung oder in einer, nicht in einer anderen Übersetzung, sondern in einer vollständigen Auslegung des Wortes Parakletos ist auch, ich sehe gerade einen Anwalt mindestens, den ich kenne zumindest, den wir hier haben, heißt das Anwalt. Ein Fürsprecher. Ein Anwalt, der die Rolle eines Verteidigers übernimmt. Und zwar nicht ein Staatsanwalt, sondern ein Verteidiger. Auch das bedeutet Parakletos. Und was mich so bewegt hat, das war diese Aussage, dass Jesus sagt, wenn ich nicht gehe, dann kommt der nicht. Und dann habe ich gesehen, ja, ein Beistand, ein Helfer, ein Ratgeber. Wow, was muss denn da auf die Christen zukommen, wenn Christus sagt, ich gehe jetzt, aber hab keine Angst, ihr seid da nicht allein, ich schicke da jemanden. Na toll, kann man ja dann sagen, da muss ja einiges auf uns zukommen, wenn ich einen Beistand brauche, einen Helfer, einen Anwalt, na toll. Ja, ich kann mich erinnern, das habe ich gestern den beiden Mädels aus Südafrika gesagt, ich war mal eingeladen bei P.W. Botha, dem früheren Minister, das war einer der wenigen Politiker, die Ministerpräsidenten und Staatspräsidenten waren zugleich in Südafrika, hat sich das damals so ergeben. Der hatte mich zum Abendessen damals eingeladen über eine gute Freundin, die mit seiner Frau auf der Bibelschule war. Und er hat zu mir gesagt, ich habe ihn gefragt nach dem Essen, Sie könnten mein Vater sein, habe ich zu ihm gesagt, und vielleicht sogar mein Großvater. Haben Sie einen Rat für mich? Es war so ungefähr vor 15 Jahren. Er hatte gerade die ganzen Prozesse hinter sich gegen seine früheren Minister wegen der Apartheid. Und er steckte gerade noch mittendrin in verschiedenen neuen Anklagen. Und da hat er zu mir gesagt, Sie brauchen unbedingt einen Anwalt im Leben. Tage später kam mir die Antwort, als ich diese Bibelstelle las. Ich hätte ihm sagen sollen, ich habe einen Anwalt, der heißt Parakletos, ein Grieche. Ja. Muss euch aber sagen, diese Antwort habe ich später, die habe ich schon ein paar Mal gegeben. Scherz beiseite, wir brauchen diesen Beistand. Denn unser Leben, auch wenn wir uns Wunder wünschen oft, unser Leben ist nun mal nicht gepflastert mit Wundern und mit Ereignissen, die einfach und mit Lotto gewinnen und mit einfach mit tollen Überraschungen, wo wir jeden Tag jubeln und Grund zur Freude haben. Unser Leben ist auch begleitet, und zwar nicht unwesentlich, von Widrigkeiten bis hin zu Unglück. Für mich persönlich darf ich sagen, ich bin wirklich, das erfüllt mein Herz auch mit Stolz, dass ich über 38 Jahre lang verheiratet bin. Und das erfüllt mich deswegen auch mit großem Stolz, weil ich viel Herzensleid gesehen habe in Familien, wo das anders lief. Und ich habe mir immer gesagt, Gott, ich danke dir so sehr, dass wann immer du mein Herz veränderst, dass das wirklich bei mir nur übers Bankkonto geht. Denn das war damals mein Gebet. Als wir in Salzburg kürzlich waren, bin ich an dem Hotel vorbeigelaufen und habe gesagt, schau mal, da drin in dem Hotel, da war ich auf den Knien und habe gebetet, Herr, nimm meine Motorjachten, meinen Schmuck, alles gebe ich dir, meine Geschäftsanteile, aber wenn du mich verändern, bitte veränder mich, ich will so werden wie du. Solche Gebete habe ich gesprochen. Anderthalb Jahre später war ich alles los. Anderthalb Jahre später. Und dann stürzte ich in eine tiefe Krise. Und dann hat Gott so ganz sanft und langsam mich wieder an das Gebet erinnert, was ich da gesprochen habe. Und auch an den Umstand, dass ich, wer ich eigentlich bin, dass ich ja gläubig geworden bin. Und dass ich ihm gesagt habe, meinen Charakter bitte verändern, aber bitte rühr meine Ehe nicht an. Deswegen erfüllt es mich mit Stolz, dass ich sagen kann, ja, er hat das Bankkonto, ja, die Schrauben kräftig zurückgedreht. Aber er hat meine Ehe und meine Familie nicht angerührt. Und wir sehen, was Menschen durchgemacht haben. Und da möchte ich mit keinem tauschen. Ich bin mir sicher, manch einer hier wird sagen, also mit dem möchte ich nicht tauschen. Ja, ich bin froh, dass ich noch auf meinen Millionen sitze. Vielleicht sitzt da einer heute hier so. Ich kenne keinen im Moment, aber vielleicht der ein oder andere. Oder sicher gebettet auf ein paar Zentimeter dicken Sparbuch. Aber eins war mir immer klar. So eine Beziehungskiste zu durchleiden, ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten. Wenn ich gesehen habe, wie Menschen leiden, was da für Schmerz hochkommt und wie das wehtut, nicht nur den einzelnen Betroffenen, gerade zum Beispiel wie eine Scheidung, wenn es nicht mehr möglich ist, dass zwei miteinander reden oder dass der eine plötzlich Wege geht und den anderen betrügt, den anderen Partner, man hat sich erst Treue geschworen, haben wir ja immer wieder und immer wieder und immer wieder erlebt. Nicht nur in nichtchristlichen Ehen, auch in christlichen Ehen. Und dann plötzlich kriegt der eine irgendwie, kommt unter den Einfluss von was weiß ich, und dann gefällt ihm nichts mehr. Und dann dreht er ab, wird untreu, und dann geht das Ganze in die Brüche. Vielleicht sind Kinder da. Was da für Schmerzen die einzelnen Beteiligten durchleiden, das ist unvorstellbar. Und ich frage mich, wie geht da jemand durch, der Gott nicht hat? Der den auferstandenen Christus nicht kennt? Der keine Erfahrung hat mit diesem Beistand, von dem diese Bibelstelle spricht? Mit dem Parakletos, mit dem Heiligen Geist? Und diese Beziehungskisten, jemand, der nicht verheiratet ist, der sowas nicht gegangen ist, man braucht nicht mal verheiratet, es reicht selbst gute Freundschaften, die in die Brüche gehen. Beziehungskisten sind immer schmerzhaft. Oder in der eigenen Familie, wenn plötzlich Vater und Sohn auseinanderdriften. Oder Tochter und Eltern. Oder es ist ein noch schlimmeres Ereignis wie von jenem Unternehmer aus Württemberg, den ich kenne, die ganze Unternehmerfamilie. Die sind alle in allen Bereichen der Gesellschaft, bis hin im Württembergischen Landtag, sind sie vertreten in der Politik. Sie sind wiedergeborene Christen, Geschäftsleute, unterhalten eine eigene Stiftung. Aber ein Kind war dabei, das kam durch Umstände so tief in die Drogenabhängigkeit, dass es im Drogenrausch einmal dann auf der Autobahn in einen schweren Unfall kam und bis auf eine Körpergröße von knapp 1 Meter verbrannt war in seinem Fahrzeug. Und die Polizei musste das den Eltern sagen. Und ich sehe den Vater noch, wie er gesagt hat, wir verstehen das nicht. Zu seinen Lebzeiten sind sie von Schule zu Schule, haben Aufklärung gemacht über Drogenabhängigkeit. Sie haben insgesamt 4 Kinder gehabt, alle 4 gerade Gewächse, ein Kind. Und die ganzen Sorgen drehen sich um dieses Kind, die ganzen Gedanken. Wie ist es, wenn wir mal so kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, wenn in der Schule irgendwas war oder im Fußballclub oder da sind wir nur ganz leicht mal von Gott getestet und geprüft worden. In der Regel kann ich sagen, alle unsere 3 Kinder, wir haben im Grunde 3 Einzelkinder, der Abstand ist 5 und 6 Jahre zwischen den einzelnen Kindern, da gab es nie Wettbewerb unter den Kindern, nie, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ihr mal gestritten habt. Ich kann mich nicht erinnern. Du sowieso, dich haben sie sowieso getragen, auf den Händen deine Brüder. Da sind wir verschont geblieben. Aber ich weiß, wie die Familien leiden, wie ein Vater und eine Mutter leiden, wenn der Haussegen schief hängt. Was sind da Tränen geflossen? Teilweise haben wir es mitbekommen und wir wurden eingeladen oder um Rat gebeten oder einen Anruf gekriegt, bitte betet. Ich sage euch, genau dafür brauchen wir den Beistand, den Heiligen Geist. Und ich kann euch nur ermutigen, dass möglichst früh auch als Christ, wenn ihr euch als Christ bezeichnet und fühlt, das auch zu trainieren. Das ist Übung. Das trainiere ich nicht alleine mit meinen Träumen, mit meiner Vision, am Schreibtisch, vorm Bildschirm, mit dem Notebook. Das trainiere ich in der Gemeinschaft. Da könnt ihr mir glauben, ich sage euch das nicht, weil ich haben möchte, dass ihr herkommt. Ihr könnt gerne in eine andere Gemeinschaft gehen, würde mich freuen, wenn ihr zu uns kommt, natürlich. Aber entscheidend ist die Gemeinschaft. Das sagt auch das Wort Gottes. Hier wird das trainiert. Hier erfahre ich Ermutigung, aber hier erfahre ich auch Korrektur. Hier sagt mir jemand, hey du, ich muss dich mal beiseite nehmen, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das diese und jene Meinung, dass das so kann man das nicht sehen, Harald, oder nicht in diesem Ton sagen, oder was gibt es da zu lachen? Ja, ihr Lieben, diese Ereignisse, Störungen in den Beziehungen, in zwischenmenschlichen, Krankheit oder gar Tod von irgendeinem Liebgewordenen, ihr Lieben, das ist, oder existenzielle Versorgungsangst, in unserem Fall, als dann alles weg war und wir dann mit Menschen über Gott gesprochen haben, der eine oder andere kann mich erinnern, hat abgewogen, hör mir auf mit Gott und mit Jesus, das ist doch ja für Leute, Opium fürs Volk, das ist niemand, also das dringend braucht, aber ich habe genug Probleme, komme nicht noch mit dem. Ja, das ist alles Ignoranz von Leuten, die nicht verstanden haben, wozu der Beistand da ist. Ich sage euch, ich brauche ihn jeden Tag. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn heute gebeten habe, Herr, hilf mir. Heiliger Geist, hilf mir. Hilf mir, dass ich diesen Gottesdienst so rüberbringe, dass es ein Segen wird. Nicht für mich, sondern für die, die kommen und für die Beteiligten. Hilf mir, Gott, die Menschen verstehen, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Du bist nicht eine Einbildung von mir, eine Fromme. Und da sitzen fromme Leute, die kommen und sagen, ja, den Harald wollen wir unterstützen. Die Meinung, ja, die habe ich auch. Jesus Christus ist auferstanden. Nee, es geht darum, dass er wirklich auferstanden ist und wir diesen Beistand brauchen. Wir brauchen den Tröster. Wir brauchen den Helfer, wir brauchen den Anwalt. Weil dann werden wir in die Lage versetzt, Ehe und Familie, dass aus einer Ehe eine fruchtbare Beziehung wird und schließlich aus einer Ehe dann eine Familie. Und ich sage euch, ihr habt euch da auf einen Kampf eingelassen und da meine ich jetzt nicht den zwischen euch. Der schlimmste Kampf war nie der gegen meine Frau. Der schlimmste Kampf ist immer der gegen mich, gegen mein eigenes Fleisch, meine eigenen Erwartungen. Wenn es, als wir noch jung verheiratet waren, dieses Dilemma, sie erfüllt nicht meine Erwartungen. Und ihr Dilemma, er erfüllt nicht meine Erwartungen. Und wenn wir nicht den Weg gefunden hätten oder wenn wir nicht gemeinsam erforscht hätten, ja, wie kriegen wir denn das Ding gebacken mit diesen Erwartungen? Dann wären wir, könnten wir nicht sagen, wir haben 38 Jahre Ehe überwunden und preis dem Herrn da. Es ist, hat mit Überwindung zu tun. Das wird eure größte Herausforderung. Und ich sag dir, den Streit am schnellsten schlichtest du, wenn's, oder sagen wir mal, ihr streitet ja nicht, vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. Am schnellsten ist das Ding geschlichtet, wenn du sagst, oh, es tut mir leid, also ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe mir oft gesagt, Klammer auf, aber das und das und das, eine Klammer zu. Ich glaube, ich habe 15 Jahre gebraucht für diese Übung, dass ich an den Punkt kam, wo ich mir das gedacht habe, was ich eigentlich sagen wollte. Weil ich genau gewusst habe, dann geht's weiter. Aber unsere Frauen, die haben eine Eigenschaft, die wir nicht haben. Das ist so, die haben eine Antenne mehr. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil man uns die Rippe genommen hat damals, ne? Da hat Gott die Antenne mitgemacht. Am einfachsten kommst du raus aus dem Konflikt, indem du sagst, es tut mir leid, vergib mir. Nicht am anderen rumbasteln, sondern, und das ist das, was mir das Wort Gottes vermittelt hat. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele in diesem Buch sind von Biografien. Es sind einige Autobiografien drin, aber es sind in der Regel Biografien. Lebensläufe von Männern, von Frauen, von Kindern, von Propheten, von Lehrern, von Königen. Die Bibel ist voll davon. Und in einer ganzen, eigentlich durch jedes einzelne dieser Bücher, überall können wir uns selbst finden. In jeder Situation. Und Gott gibt darauf die Antwort. Und die Antwort ist nie, veränder den anderen. Jetzt zeige ich dir, was du tun musst, dass sie sich verändert. Das Wort Gottes sagt, ich verändere dich. Kapitel 1, Vers 6 sagt, der, der in euch das Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. In euch begonnen hat. Nicht ich habe ein Werk in mir begangen, es hat er begonnen und er vollendet es. Es ist der Heilige Geist, der Beistand, der Parakletos, der Anwalt, der Tröster, der Helfer. Tröster und Helfer, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Liebe Gemeinde, ich habe letzte Woche auch gesagt, es sei auch erwähnt in dieser Stelle, auch Paulus, einer der größten Autoren des Neuen Testaments, er schreibt im 2. Korinther 11, Vers 25, dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Bonanotte. Ja. Ja. Paulus, der Prophet, hier ist ein Teil des Preises, den er bezahlt hat. Aber was hat er gedacht, wenn er da am Schiffbruch was muss in seinem Kopf gewesen sein? Als er, war da Verzweiflung oder war da tiefer Ruhe, Frieden in ihm? Wir haben vorhin oben gebetet, Sergej war mit dabei, in Vorbereitung zu dem Gottesdienst. Da habe ich plötzlich gespürt, so einen tiefen Frieden. Du siehst, oh, was kommt alles jetzt an Abläufen und so und dann, aber dieser tiefe Friede. Und Friede, ich sage euch, das ist der Friede, den Gott gibt, das heißt hier im Hebräischen Shalom, das ist mehr als nur die Abwesenheit von Streit oder von Krieg. Das biblische Zeugnis sagt, die Lebensläufe derer, die wir da hören und von denen wir lesen in der Bibel, sagt, dass Shalom auch Versorgung ist. Einer der Beinamen von Gott ist, er gibt mehr als genug. Mehr als genug. Er gibt nicht nur das, was du brauchst, um deinen Mangel abzustellen. Er gibt dir mehr als genug. Und Paulus schreibt im 2. Korinther Kapitel 1, das über diese, ja, ich möchte es nicht ganz vorlesen, ich habe das letzte Mal gesagt, wie er durch Zeiten gegangen ist in seinem Dienst, wo er durch Christus getröstet wurde. Und er gibt diesen Trost weiter an die Gemeinde, schreibt er. Und er schreibt im Vers 7, unsere Hoffnung für euch, ihr Gläubigen, sagt er, ist unerschütterlich. Und ihr Lieben, das ist auch etwas für uns, die wir hier dienen, in dem Dienst, in der Leiterschaft für diese Gemeinde. Ich bin mir absolut sicher, ich kenne euch lang genug, die Leiter. Jeder Einzelne kann das hier wiederholen, was jetzt kommt oder was hier gesagt wurde. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich. Egal, wie es bei euch aussieht, aber unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, weil wir unseren Gott kennen. Er ist in der Lage, jederzeit einzugreifen. Bei Maike hat es lang gedauert oder bei Daniel immer wieder. Ich möchte nicht wissen, was ihr oft gedacht habt. Bei dir sind vorhin Tränchen gekullert, Maike, weil du wahrscheinlich auch an die Vergangenheit erinnert wurdest, wo du gelitten hast, wo du Schmerzen empfunden hast. Aber ich habe dich gesehen. Ich habe Freudentränen auch gesehen. Du mir gesagt hast, Daniel gesagt hat, er möchte dich heiraten. Rückblickend ist das wie ein Augenblick. Aber da liegen Monate und Jahre dazwischen. Tränen, Verzweiflung, Hoffnung, immer wieder dieses Verzweifeltsein. Wird es noch was? Wird es nix? Kommt noch der Reiter, der König auf dem weißen Pferd? Oder kommt er nicht? Oder all die, ich sag's jetzt als recht locker, aber ich weiß, was man, wo du durchgegangen bist. Und Daniel nicht minder. Unsere Hoffnung ist für euch unerschütterlich. Wir sind sicher, dass ihr mit uns nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wir wollen euch die Not nicht verschweigen, Brüder, die in der Provinz Asien über uns kam und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war erschöpft so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Das schreibt Paulus. Er war so erschüttert, dass er verzweifelt, schier verzweifelt war am Leben. Das ist eine harte Aussage. Eine Momentaufnahme aus seinem Lebenslauf. Wenn wir den ganzen Lebenslauf ansehen, dann sehen wir, hier schreibt ein Überwinder. Und in der Offenbarung lesen wir immer wieder, wer überwindet, sitzt auf dem Thron. Wer überwindet, kriegt weiße Kleider. Wer überwindet, bekommt einen neuen Namen. Wer überwindet, regiert über Heiden. Wer überwindet. Und bis dahin, ihr Lieben, müssen wir überwinden, ob wir wollen oder nicht. Übrigens, ob wir gläubig sind oder nicht. Wenn ich in meiner Firma bin, ja, bin ja überwiegend umgeben von, gut, das sind Namenschristen, aber die seltensten haben das Zeugnis, dass sie sagen, ja, wenn ich in Not bin, also ich bete und ich glaube an Gott, ich glaube an die Auferstehung, sind einige dabei. Aber die allermeisten sind nicht gläubig. Aber wer glaubt, die haben keine Probleme, das ist ein Irrtum. Ich frage mich oft, wenn ich bei mir sitze im Büro, denke ich mir, manchmal, wenn ich wieder konfrontiert werde mit irgendeinem Zeugnis von jemandem, der erzählt, ihm ist dies und das und jenes passiert, denke ich mir, Mensch, wie tragen die Leute das ohne Glauben? Der Glaube hilft nicht, dass das Problem weg ist in meinem Leben. Der Glaube hilft mir, zu verstehen möglicherweise die Ursache. Der Glaube hilft mir zu verstehen, warum, in welchem Kontext ich das Ganze sehen kann. Und nicht selten ist ein Problem da. Und der Glaube hilft mir, dass ich mich selber erkenne, dass ich der Stein bin, der jemandem im Weg liegt. Und das ist das Wertvolle. Und da hilft der Heilige Geist, ihr Lieben. Und weil ich da immer wieder so viel Trost erfahre, und erfahren habe, auch meine Frau, auch meine Familie, haben wir auch dieses Sendungsbewusstsein und Bedürfnis, des anderen zu erzählen. Stimmt's, Herr? Auch im Büro freue mich so, dass da auch ein Anwalt ist, der ein richtiger Anwalt, der er manchmal hilft. Manchmal ist die Streiterei so schlimm, man wird heute als Arbeitgeber immer wieder vor Gericht gezerrt. Kannst noch so lieb sein, noch so nett. Es geht in unserer Gesellschaft nur noch um eins, um die Höhe des Schecks, ja. Also da kann einer krank sein, jahrelang, und du willst ihm auch eine Chance geben und alles mögliche, es ist alles nicht interessant, der lässt sich gar nicht mehr, meldet sich gar nicht mehr, kriegst einfach einen Brief eines Tages vom Anwalt und bums, musst du wieder vor Gericht. Das ist, und was ist dann? Dann wird alles Mögliche vorgetragen und dann stellst du nur eine Frage, wie hoch soll denn der Scheck sein? Und dann wie aus der Pistole gesagt, ach, wenn ich das und das geht, dann ist alles vergessen. Dann unterschreibst du den Scheck und dann ist alles vergessen. Ist das nicht schlimm? Ist doch furchtbar. Und als Arbeitgeber von über 800 Mitarbeitern, da hast du gar keine, du wirst halt gar nicht gefragt, du hast gar keine Chance, du, Du kannst, es zählen gar keine Argumente. Die Gerichte sind auch arbeitnehmerfreundlich. Ich muss auch sagen, es wurde auch viel Missbrauch getrieben. Und muss man ganz klar sagen, möchte ich damit nicht sagen. Es ist gut, dass man den Schwächeren schützt. Aber das Ding wird halt oft überzogen, missbraucht unser System. Und da geht es nur noch, wird alles reduziert auf einen Geldbetrag. Schlimm. Aber die ungläubig sind, die leben ja in diesem Spannungsfeld überwiegend. Und ich frage mich, wie geht das? Wie hat so jemand die Chance, von Gott, von irgendwie eine Inspiration zu kriegen, sein Leben zu ändern, Dinge umzustellen, dass sich das Leben verändert? Ohne den Beistand, ohne den Parakletos, den Helfer, den Tröster. Wenn mir heute die ganze, wenn ich die zurückblicke, die 38 Jahre in dem, was wir gemeinsam erlebt haben, oftmals bist du so erschüttert, du siehst, wie jemand anders was zustößt und es leidet und du leidest drunter. Ja, wie kriege ich den Trost weg? Wie kriege ich das gebissen, gebacken? Ich kriege das weg, ich kriege das getragen mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Beistand, dem Tröster, dem Parakletos. Und das gehört dazu, also nicht nur der dunkelblaue Anzug und die Krawatte, sondern es ist dieser Prozess, der Übernatürliche durch den Heiligen Geist in mir, der mich befähigt hat, nicht aufzugeben, mein Leben nicht wegzuwerfen. Als ich damals in der tiefsten Krise war, waren die Versuchungen, kamen immer wieder zu warten, Schluss zu machen. Denn was kommt, ist Scham, Schuld, Selbstverdammnis, Depressionen. Das sind die Antworten, das sind die Stimmen, die wir hier oben hören. Egal, ob ich gläubig bin oder nicht gläubig, ob ich an Christus glaube, an Gott, an den Heiligen Geist, an das oder nicht. Hier oben ist dieser Dialog, diese innere Stimme, dieser Dialog mit mir selbst, der mir Vorwürfe macht, der mir sagt, hätte ich nicht oder hätte ich doch, was habe ich da gesagt, hätte ich es bloß nicht gesagt. Wie geht's weiter? Wie konnte ich nur? Und Scham und Schuld sind ganz ätzende Emotionen in der Seele, die müssen raus und die kommen nur auf eine Weise raus, durch den Heiligen Geist. Wenn wir erleben, dass Christus, der ja als Erlöser kam, wenn wir verstehen, was das heißt, Erlöser, ja, wovon erlöst er uns denn? Es geht nicht nur ums ewige Leben, so nach dem Motto, wir können ja leben, wie wir wollen, wie es uns halt mehr oder weniger gefällt, den anderen nicht auf den Schlips treten und alles, ja, dem anderen eben nicht sein Revier verletzen und dann irgendwann steigen wir in die Kiste und dann ist es vorbei. Und dann glaube ich halt an Christus und dann bin ich erlöst. Es geht um die Erlösung aus diesem Scham, Schuld, Selbstverdammnis, Zorn und Wutausbrüche, Aggressionen, das sich hier oben zusammenbraut, wenn ich solche Widrigkeiten in meinem Leben erlebe, hier aus diesem Ding rauszukommen, dass aus Zorn und Aggression Demut wird. Ein vergebender Charakter. Und aus Scham und aus Schuld ein Gefühl, wo ich weiß, mir ist vergeben. Ich bin geheilt. Es ist alles wiederhergestellt. Ihr Lieben, das geht nicht so von einem Moment auf den anderen. Aber es beginnt so mit der Erkenntnis, ah, jetzt spüre ich, jetzt wirkt der Heilige Geist. Und ein halbes Jahr später spüre ich, es ist weg, der Schmerz. Ich habe das Zeugnis heute Morgen gelesen von einer Mutter, die eines ihrer beiden Töchter verloren hat durch so einen grausamen Mörder. Und dann schreibt sie das Zeugnis, ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Und ich dachte, das ist ja sowas entsetzlich Schlimmes. Und wie kam die dazu? Dann habe ich mir das durchgelesen, dann hat sie diesen Prozess beschrieben. Und letzten Endes ist es der Prozess, über den ich heute gepredigt habe, ihr Lieben. Das Einbauen des Heiligen Geistes in meinem Leben. Jetzt dann noch sogar fertiggebracht, dass sie zu dem Mann, zu dem Mörder, der wurde natürlich dann für lebenslang hinter Gitter gebracht mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und sie ist zu ihm ins Gefängnis, hat ihm vergeben. Und er hatte Krebs bekommen, schweres Krebsleiden und hat gefragt, ob sie für ihn beten würde. Sie hat für ihn gebetet und 14 Tage später ist er gestorben. Sie lebt heute noch mit ihrer anderen Tochter und beide sind geheilt von dem Schmerz, den sie erlebt haben. Aber beide sind deswegen geheilt, weil sie gelernt haben, den Heiligen Geist des auferstandenen Gottes, des lebendigen Schöpfers, in ihr Leben einzubauen, hier oben, in die Gedankenwelt einzubauen. Preis dem Herrn. Ich möchte an dieser Stelle, denke ich, aufhören und landen. Vielleicht noch mit der Erkenntnis, die ich gesammelt habe, einfach als Tipp. Ein Gebet, Herr, lass mich erkennen und lass mich sehen, lass mich hören und lass mich verstehen. Nicht, dass ich sehe, aber nicht erkenne, viel höre, aber nichts verstehe. Und Vater, vergib mir und Heiliger Geist, bitte verändere mich. Ich gebe auf, mich selbst zu verändern, aber ich vertraue dir in Übereinstimmung mit deinem Wort. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, nehmt das mit. Der Heilige Geist ist eine Person. Gerade auch für eure Ehe. Braucht Beistand, Trost, Hilfe. Das ist der Heilige Geist. Und es fängt zuerst an in dem persönlichen Bezug, den ich habe zu meinem Schöpfer. Preist dem Herrn, nehmt das mit und erlebt, wie sich euer Leben verändert. Das ist nämlich das, was passiert. Du veränderst dich und plötzlich ändern sich deine Umstände. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein wunderbares Werk der Schöpfung. Das ist sagenhaft. Ich danke dir für meinen Glauben, Herr, und ich bitte und bete, dass er noch kindlicher wird, dass ich das so annehmen kann, wirklich, wie es da steht. Und noch mehr erlebe mit dir, Herr. Ich danke dir für meine Familie, für meine Ehe, Gott. Für meinen Vater bitte ich, dass er zur Besinnung kommt, Herr. Dass er dich endlich erkennt. 86 Jahre ohne dich. Ich weiß gar nicht, wie hat er das geschafft. Herr, lass ihn, rüttel ihn wach. Ich bitte dich. Ich bitte dich, Herr, für das Ehepaar und die junge Familie, die wir heute gesegnet haben, dass sie deine ganze Kraft erleben und erfahren. Gerade in Zeiten, wo sie vielleicht Hilfe brauchen, Trost und Beistand, dass sie dich erleben als ihren lebendigen Gott. Segne sie, Gott, und dass aus ihnen auch eine starke Familie wird und aus ihnen starke Familien hervorgehen. Danke für jedes Ehepaar, das Mut dazu hat, Familie auch zu gründen in dieser Zeit. Und den Glauben, Gott, mit dir zusammen über Mauern springen zu können. Herr, mehre diesen Glauben in uns. Lass uns nicht verzagt sein, mutlos, sondern erkennen, was du für eine Kraftquelle bist und dass du das ausgegossen hast an jenem Pfingsttag vor fast 2000 Jahren oder vor knapp 2000 Jahren. Ich danke dir, Vater, in Jesu wunderbarem Namen. Amen.